Wir hören das Evangelium nach Matthäus im 5. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, dass der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ehre sei dir, Herr.
Das ist ein, finde ich, spannender Text, den wir gerade gehört haben, denn er führt uns zu einer wichtigen Frage: Wie ist das eigentlich mit dem Alten Testament? Gilt das noch für uns als Christen oder gilt das nicht mehr? Ist es vielleicht eher nur die Bibel der Juden, die wir aus Tradition noch in unserer Bibel mit drin haben, obwohl Jesus ja etwas ganz anderes, Neues, nämlich sein Evangelium gebracht hat? Beide Thesen gibt es. Man könnte es vergleichen mit Schulunterricht. Wenn Jesus ein Lehrer wäre, wäre er der mit dem Schwamm in der Hand, der den Schwamm nimmt, im Waschbecken schön nass macht und dann die ganze alte Tafelanschrift Gottes löscht, wegwischt, um anschließend sein Evangelium der Liebe, der Gerechtigkeit durch Glauben, der Gnade Gottes und des Friedens an die Tafel zu schreiben? Oder ist Jesus eher wie ein Lehrer, der die alte Tafelanschrift stehen lässt und der dann den Zeigestock nimmt und uns auf die wichtigen Punkte in dieser alten Tafelanschrift hinweist und den Sinn des Geschriebenen erklärt, der uns also zeigt, was es mit dem Gesetz Gottes eigentlich auf sich hat. Und wie wir dann dazu kommen, dass wir das alles segensreich ja erfüllen. Ich weiß nicht, welchen Jesus Sie sich wünschen würden. Manche wünschen sich den mit dem Schwamm, der sagt, das alte Zeug alles weg. Es stehen ja auch viele schwierige, fremde und anstößige Dinge im Alten Testament drin, das darf man nicht verschweigen. Die Kultvorschriften zum Beispiel, dass man kein Schweinefleisch essen darf. Gestern habe ich 2 Schweinesteaks genossen, dürfte man eigentlich nach dem Alten Testament gar nicht. Gut, die Veganer, die sind ja auch im Kommen, also das ist irgendwie auch modern, was da drin steht, aber trotzdem, warum essen wir Schweinefleisch, warum gilt es für uns also nicht mehr? Oder ein eigenartiges Gesetz, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, Exodus 21, wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Das ist ganz schön hart. Manchmal kommt es vor, dass ein Kind in der Wut seinen Vater oder seine Mutter schlägt und ich habe überlegt, dürfte ich eigentlich noch leben nach diesem alttestamentlichen Gesetz? Also zum Glück steht das in unseren Gesetzbüchern heute anders. Oder die Kriege. Auch Kriege im Auftrag Gottes, schwierig. Auch wenn sich in unserem Denken seit Februar diesen Jahres da vielleicht einiges geändert hat, dass man möglicherweise einer bestimmten Kriegspartei wieder die Daumen drückt und denkt, hoffentlich sind die erfolgreich. Wäre Jesus der mit dem Schwamm, dann wäre das alles natürlich weggewischt. Aber es würde uns auch einiges fehlen. Die 10 Gebote zum Beispiel, die stehen ja auch drin im Alten Testament. Und der Psalm 23, der Lieblingspsalm von uns Protestanten und die anderen Psalmen und die Schöpfungsgeschichte und die Arche Noah und Abraham und Jakob und Josef und was da noch alles drin ist. Interessant ist, dass Jesus sich in unserem Predigtabschnitt festlegt zwischen Schwamm und Zeigestock. Er sagt, ich bin nicht der mit dem Schwamm, sondern ich bin der mit dem Zeigestock. Ich zeige euch den Sinn des Gesetzes. Und da ist in der Bibel immer gemeint, die 5 Bücher Mose, die Tora. Ich zeige euch das auf. Und ich bin auch der, der die Worte der Propheten, damit sind alle anderen Schriften des Alten Testaments gemeint, erfüllt. Wir haben es ja in der Lesung gehört, ich lese es aber gerne noch einmal, weil Jesus das wirklich so eindeutig sagt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten, also das Alte Testament insgesamt, aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und er treibt es noch auf die Spitze. Er redet ja oft sehr drastisch. Du hast einen Balken in deinem Auge, sagt er in der Bergpredigt mal. Oder wenn dein Auge dich verführt, dann reiß es aus. Und so treibt es hier auch auf die Spitze, indem er sagt, auch nicht einen einzigen Buchstaben vom Alten Testament soll man herausnehmen. Auch nicht den kleinsten, des Jota im Hebräischen, das ist nur so ein kleines Kringelchen. Es ist wirklich ein richtig kleiner Buchstaben. Er sagt, wer eins von diesen kleinsten Buchstaben wegnimmt, der ist nicht geeignet für das Himmelreich. Jesus ist also auch nicht wie ein Lehrer, das gibt es ja auch manchmal in der Schule, dass man eine Tafelanschrift hat und dann nur bestimmte Sachen rauswischt. Das macht er auch nicht, sondern er sagt, die ganze Tora in ihrer Gesamtheit muss stehen bleiben. Ich lese nochmal vor, wie er das sagt. Ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Also, wenn das stimmt, was Jesus da sagt, dann können wir den Schwamm komplett weglegen. Die Gebote des Alten Testaments bleiben stehen. Das heißt aber nicht, dass wir uns an ihnen nicht reiben dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht hinterfragen dürfen, dass wir nicht das eine oder andere seltsam finden dürfen. Und es ist ja so, an etwas reiben kann ich mich nur, wenn es noch da ist, wenn es weggewischt ist, aus der Welt geschafft, dann stört es mich ja auch nicht mehr, dann ist es auch keine Provokation mehr. Und ich denke, das könnte auch der Sinn sein, warum Jesus sagt, es muss stehen bleiben, damit wir darüber weiterhin nachdenken und überlegen, wie mag Gott das denn gemeint haben. Die Frage ist nun aber, wie macht Jesus uns das Mosegesetz jetzt zugänglich in all seiner Anstößigkeit? Also wo zeigt er denn hin mit seinem Zeigestab, wenn man es im Bild sagt? Und da kommt jetzt der letzte Vers unseres Predigtabschnitts ins Spiel. Er redet von einer besseren Gerechtigkeit. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist wie so ein Rätselsatz, den man knacken muss. Aber ich versuche es mal so zu bündeln und auf den Punkt zu bringen. Zunächst muss man mal sagen, es waren nicht alle Schriftgelehrten und alle Pharisäer, die er meint. Es gab auch den Pharisäer Nikodemus, der ein Nachfolger von Jesus war. Es gab auch einen Schriftgelehrten, zu dem Jesus gesagt hat, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Aber es war damals wohl der Großteil der Schriftgelehrten und Pharisäer. Die haben in etwa folgende Einstellung gehabt. Das war ihre Gerechtigkeit. Sie haben einerseits auf das Gesetz Gottes gepocht. Es war für sie das Höchste und Heiligste. Andererseits haben sie es dann aber sehr geschickt interpretiert und es so ihrer eigenen unreinen und ungerechten Lebensweise gefügig gemacht. Es also verbogen, es benutzt, es missbraucht. Sie haben das Gesetz richtig gelehrt, das sagt Jesus auch, was sie lehren, das tut. Aber sie haben selbst es umgangen und haben großzügig Ausnahmen zu ihren Gunsten geschaffen. Zwei Beispiele dazu. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das heißt auch, wenn sie alt geworden sind, sollst du immer noch für sie da sein. Die Pharisäer und Schriftgelehrten machten eine tolle Ausnahme. Wenn du aber eine große Spende für den Tempel gibst, dann gilt dieses Gebot für dich nicht mehr, dann hast du dich quasi freigekauft. Jesus sagt, nein, dieses Gebot gilt. Ihr verbiegt Gottes Gebot. Anderes Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Die Pharisäer, die waren ja allesamt Männer. Und die haben gesagt, ja, du sollst nicht Ehe brechen, das stimmt. Wenn es aber zum Ehebruch kommt, dann ist in aller Regel die Frau schuld. Damit waren sie aus dem Schneider. Und mit einer ordentlichen Abfindung sagten sie dann, dann dürfen wir auch, wenn wir unsere Frau mal auswechseln wollen, also wenn wir uns scheiden lassen wollen von der einen und eine andere neue nehmen, dann dürfen wir das auch tun. Jesus sagt, nein, so hat Gott das nicht gemeint mit der Ehe. Die Ehe ist gedacht als Gemeinschaft von Mann und Frau, die ein Leben lang halten soll. Deswegen ist Scheidung auch nicht eine Möglichkeit, eine Option, was man halt dann machen kann, wenn einem die alte Frau nicht mehr gefällt, sondern es ist vielleicht eine Notlösung, wenn es gar nicht mehr geht. Das schon. Aber nicht so, dass man sagt, man kann das ja alles mal so machen. Das ist hingebogen. Und insofern, da gäbe es noch viele andere Beispiele, waren die Pharisäer unaufrichtig, heuchlerisch und scheinheilig. Und so sollen wir eben nicht sein. Das ist also die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. In ihrer Gelehrsamkeit war es ihnen ganz besonders wichtig, Ansehen bei den Menschen zu haben. Sie waren also gewissermaßen selbstverliebt und selbstgerecht. Ich weiß nicht, ob Sie so Leute auch kennen. Sie erhoben sich dann gerne zu Richtern über andere. Du machst es falsch, aber ich mache alles richtig. Letztlich ging es ihnen also um sich selbst und den eigenen Ruhm, um die Rechtfertigung ihrer zwielichtigen Integrität. Die bessere Gerechtigkeit, von der Jesus gerade auch in der Bergpredigt sehr viel lehrt, die ist genau umgekehrt. Der Sinn von Gottes Gesetz, sagt Jesus, ist das genaue Gegenteil. Dass wir nämlich die Gebote Gottes nicht verbiegen, sondern dass wir uns von ihnen hinterfragen lassen. Dass wir es uns mit ihnen lieber etwas zu schwer machen als zu leicht. Dass wir sie wirklich heilig halten. Nach unserem Predigtabschnitt redet Jesus über einige der Gebote Gottes. Und er sagt, macht's euch nicht zu leicht. Du sollst nicht töten, heißt es da. Und er sagt, schon wenn du jemand ablehnst, wenn du jemand hasst oder wenn du Mobbing mit jemandem betreibst, dann übertrittst du das Gebot. Also mach's dir nicht so leicht, mach dein Gewissen scharf dafür. Und wer diesbezüglich nicht schuldig ist, wenn man das mal überlegt, also ich habe noch keinen Menschen umgebracht, meines Wissens, aber ich über jemanden mal hergezogen oder so, oder schlecht geredet oder schlecht gedacht, das kommt vor. Also Jesus schärft unser Gewissen und sagt im Grunde, wenn ihr das ganz ernst nehmt, müsst ihr merken, ihr seid alle schuldig vor Gott. Und Jesus zeigt uns, dass wir die heiligen Gebote Gottes aus eigener Kraft gar nicht erfüllen können und gar nicht halten können. Und dann bekommen wir eine ganz andere innere Haltung, wenn wir das sehen, als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Vom hohen Ross kommen wir herunter. Wir stehen demütig vor Gott, wie Bettler, und hoffen allein auf ihn, auf seine große Güte, auf seine große Barmherzigkeit, wie wir es am Anfang des Gottesdienstes in der Regel ja auch bekennen. Von der Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit und vor allem auch von dieser Freude am Richten anderer, die Pharisäer hatten, wird dann nicht mehr viel übrig bleiben. Sondern mit ganzer Freude und vollem Eifer sollen wir das tun, was wir aus eigener Kraft nicht können, nämlich Gottes Gebote halten. Das ist auch etwas, was Jesus betont. Es nützt nichts, dass man dauernd über die Gebote redet und sagt, wie wichtig sie sind, sondern das Tun, die mein Wort halten oder auch die Gottesgebote halten, die werden vor Gott gerecht sein. Nur für Gott sollen wir das tun, für den himmlischen Vater, das sagt Jesus uns, der im Verborgenen ist, nur du und dein Vater. Und ob wir dann bei den Menschen ein Ansehen haben oder nicht dadurch, das soll uns eigentlich nebensächlich sein. Und deswegen sollen wir aufpassen, gerade in unserer Religiosität, wenn wir fasten, wenn wir beten, wenn wir spenden, wenn wir in irgendeiner Weise fromm sind, dann sollen wir uns davor hüten, dass wir auf die Menschen und das Ansehen bei den Menschen schielen, so wie es die Schriftgelehrten und Pharisäer tun. Und ehrlich vor Gott sollen wir sein, ihn von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist laut Jesus ja der tiefste Sinn des Gesetzes. Das ist das, worauf er am meisten hinweist mit seinem Zeigestock. Liebe Gemeinde, die Welt der damaligen Pharisäer, die mag uns heute fremd sein. Aber das, was die damals gemacht haben, nämlich versucht haben, das Wort Gottes umzubiegen, zu umgehen, zu ihren Gunsten, wie es ihnen in den Kram passt, hinzubiegen, dafür gibt es heute genug Versuche und Versuchungen. Wir sind versucht, zum Beispiel zu sagen, da gibt es unliebsame Bibelstellen, von denen sagen wir einfach, die gelten für uns nicht, die sind unecht oder nachträglich, zu eliminieren. Da gibt es wissenschaftliche Methoden, dass man das ganz gut kann. Wir sind versucht, die erste Hälfte des Doppelgebotes der Liebe heutzutage komplett zu vergessen, wegzulassen und von der nächsten Liebe abzukoppeln. Mir geht es oft so, also fast in jedem zweiten Taufgespräch ist es so, ich frage die Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei ihnen war, sie soll das Kind christlich erziehen, wie stellen sie sich das denn dann vor? Und dann kommt als Antwort meistens, na ja, wir wollen es nach christlichen Werten erziehen, das ist ja auch gut, ne? Dass man eben nicht tötet, dass man nicht Ehe bricht, dass man Nächstenliebe übt und so weiter, dass man menschlich miteinander umgeht, das ist sehr, sehr wichtig. Aber die erste Hälfte des Doppelgebotes der Liebe, die vergessen wir oft. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieb haben von ganzem Herzen. Das ist das, was wir heute gern eliminieren. Und dann ist Christentum, wenn wir das konsequent so machen, eigentlich nur noch so eine Art von religiös aussehendem Humanismus, aber es ist nicht mehr der Glaube. Wir sind versucht, Menschen als die eigentlichen Retter der Welt darzustellen. Wir müssen etwas tun, damit die Welt gerettet wird. Ja, wir müssen etwas tun, aber wir können die Welt nicht retten. Gott und sein Wort, durch sein Wort und er selbst, er kann die Welt retten. Und wenn wir diesen Versuchungen erliegen, dann brauchen wir uns auch nicht zu erheben über die damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten, weil dann ist unsere Gerechtigkeit auch nicht besser als die der Pharisäer und Schriftgelehrten damals. Und dann werden wir nach den Worten Jesu auch der Kleinste sein im Himmelreich oder es gar verpassen. Die bessere Gerechtigkeit, von der Jesus redet, die finden wir bei ihm an seiner Seite. Und es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Durch die Taufe und den Glauben ist sie uns geschenkt. Durch die Taufe und den Glauben will Jesus uns durch unser Leben führen, an die Hand nehmen. Durch ihn werden wir Gott und unseren Nächsten von Herzen lieben. Durch ihn werden wir das Gesetz des Mose und das Alte Testament richtig verstehen, weil er uns die wichtigen Dinge zeigt. Durch ihn werden wir Gottes Gebote ehrlich und ernsthaft und unverbogen erfüllen. Durch ihn werden wir das mit ganzer Freude tun, wohlwissend, dass wir es eigentlich nicht können und dennoch dazu berufen sind. Durch ihn werden wir ganz und gar auf Gottes Güte hoffen und aus ihr leben. Das ist die bessere Gerechtigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.